Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Weiter geht's bei den Conference Finals in der NHL und wir beginnen mit Spiel Nummer 2 in der Eastern Conference. Spiel 1, wie bekannt, eine 2:5 Niederlage zu Hause für die Carolina Hurricanes und die hatten natürlich jetzt sehr, sehr viel Interesse daran, zumindest auf 1:1 zu stellen in der Serie gegen die Florida Panthers. Was da immer gut ist, ist ein richtig schöner Start, gleich das Publikum mit reinnehmen für Stimmung sorgen. Was ist ganz schlecht, wenn man genau das Gegenteil macht. Und das passierte den Carolina Hurricanes. 1:17 waren rum in Spiel Nummer 2. Gustav Forsling mit seinem ersten Tor in den Playoffs. Ich glaube, er ist jetzt der 7. verschiedene Verteidiger, der getroffen hat. Ich glaube, das ist auch ein neuer Rekord in den NHL Playoffs, dass die Florida Panthers da so viele verschiedene Verteidiger haben, die Tore erzielt haben. Er macht sein erstes Tor, resultierend aus einem richtig guten Vorcheck in Kombination von Tkachuk und von Sam Bennett. Wieder mal etwas, wo man sagen muss, dass die Carolina Hurricanes nicht in der Lage sind, sauber hinten rauszuspielen. Zieht sich durch die ersten beiden Partien sehr, sehr viel durch, dass sie da extreme Probleme haben. Und in dem Fall eben dann auch wieder der Vorcheck. Ein paar Minuten später, ähnliches Bild, wieder richtig guter Vorcheck. Matthew Tkachuk kommt durch Carter Verhaeghe an den Puck und macht das 2:0. 11:41 waren da rum. Und nachher noch ein Powerplay-Tor durch Sam Bennett nach 15:50. Erste Drittel ist vorbei. Und da gab es, glaube ich, schon die ersten Buhrufe von den Fans in Carolina. Es steht 3:0, ein absolut dominantes Spiel, ein absolut dominantes erstes Drittel. 4:1 hochkarätige Torchancen für die Panthers. Der Corsi-Wert 56%. Und wer gedacht hat, naja gut, kann ja nur noch besser werden für die Carolina Hurricanes. Der hat sich getäuscht. Zweite Drittel, ähnliches Bild, absolut besser. Die Florida Panthers 5:1 Torchancen. Und auch der Corsi-Wert ging weiter nach oben. Jetzt kann man natürlich sagen, in den anderen Spielen habe ich auch gesagt, naja, Corsi-Wert ist nicht immer sowas, wo man sagen muss, das ist ein Indikator. Der Corsi-Wert bei Carolina ist ja auch oft sehr hoch und manchmal auch so ein bisschen wertlos. In dem Fall entsprach aber das, was die Statistiken da abgebildet haben, auch dem, was man auf dem Eis sehen konnte. Dann natürlich so ein bisschen, ja, sagen wir es Pech, sagen wir es Unvermögen. Ein Tor von Aho war es, meine ich, für die Carolina Hurricanes wird aberkannt, weil vorher Brent Burns im Abseits war. Das zählt nicht und kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts ist die Partie im Prinzip durch. Sam Bennett mit seinem 9. Tor in den Playoffs, das 4:0 kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts und ja, absolut dominant. Achso, übrigens, was mir noch einfällt, was ich auch wieder interessant finde, ich habe jetzt eben gerade mal versucht, weil ich es im Spielbericht gesehen hatte, dass es eine Challenge gab und dieses 3:1, das vermeintliche von Carolina, nicht gezählt hat. Auch da wieder, die NHL hat Myriaden von Statistiken und alles Mögliche, aber es steht, zumindest habe ich nicht gefunden, wo auf dem Zettel es steht, dass es eine Coaching-Challenge gab. Also das sind auch so Sachen, das ist ja etwas Entscheidendes für ein Spiel. Nehmen wir mal an, keine Ahnung, es steht 1:0, es gibt eine Coaching-Challenge, das 1:1 steht nicht, das Team gewinnt und die Partie ist durch und du findest nirgendwo, dass es diese Coaching-Challenge gab. Also das ist auch etwas, was ich nicht verstehen kann. Das auf keinem offiziellen Spielbericht, auch allerdings nicht bei den Fernsehpartnern, also da habe ich es auch nicht gefunden, dass die irgendwo entsprechend an der Stelle dort eine Coaches Challenge irgendwo gelistet haben, dem ist nicht so und ja, müsste man mal einfach gucken, wie man das machen kann, da gibt es sicherlich eine Möglichkeit, da einfach irgendeinen Eintrag zu machen in das Summary, sodass man zumindest weiß, wann auch diese Coaches Challenge war, wenn man sich das im Nachhinein auch in dem gesamten Spiel dann nochmal anschauen möchte. Wie auch immer, 4:0 nach dem zweiten Drittel. Machen wir es kurz. Im letzten Spielabschnitt war natürlich Carolina bestrebt, nochmal irgendwie ein Tor zu machen. Sie haben sich auch mehr Torchancen erarbeitet und haben dann auch dominiert, aber eben ohne, dass sie wirklich richtig vors Tor kamen, richtig gute Torchancen hatten. Und wenn, dann war Sergej Bobrowski da. Der feiert einen Shutout. Am Ende gibt es doch durch Barkov das 5:0 souveräner Sieg der Florida Panthers. Ich glaube, es war übrigens der dritte Shutout an dem Tag, an dem Kalendertag, 22.05. meine ich, für Bobrowski. Also irgendwer hat bei Twitter geschrieben, das sollte Sergej Bobrowski-Tag werden. Was man auch sagen muss aus Florida, das einzig Negative, Sam Reinhardt hat sich verletzt bei einem Check von Aho. Der sah auch ein bisschen komisch aus, dieser Check. Will ihm da jetzt nicht unbedingt Absicht unterstellen, aber so richtig sauber war das auch nicht. War jetzt kein Knee on Knee, aber zumindest sehr schmerzhaft. Das wäre natürlich etwas, was so ein bisschen das Bild trüben würde für die Florida Panthers. Ansonsten mega dominant, unfassbar gut. Forecheck, wenn du ein Video, ein Lehrvideo für Forecheck haben möchtest, die ersten 20 Minuten, ersten 40 Minuten vielleicht, absolut das, was du machen musst im Forecheck. Überhaupt keine Chance, kontrolliert irgendwie rauszukommen für Carolina. Wahnsinn, was Florida da abzieht. Auf der Gegenseite ist es, glaube ich, mittlerweile ein extremes Kopfproblem. Ich hatte ja diese Bilanz genannt, 0:14 ist es mittlerweile. Seit dem Stanley Cup Sieg 2006 haben die Carolina Hurricanes kein einziges Spiel mehr gewonnen im Conference Final, was mir gar nicht so klar war. 2009 hatten sie auch eine Serie, die sie im Sweep verloren haben. Da war Rod Brind'Amour noch Kapitän. Das heißt, Rod Brind'Amour hat auch eine Bilanz, seitdem er den Stanley Cup in die Höhe gereckt hat. 0 Siege bei 14 Niederlagen im Conference Final, ja. Sieht aus wie vor 2 Jahren. Alles riecht danach, dass die Panthers relativ locker ins Stanley Cup Finale einziehen können und dann vielleicht auch warten können auf das Team, was aus dem Finale der Western Conference rauskommt. Da gab es Spiel Nummer 2 und natürlich war es so, dass man bei den Edmonton Oilers gesagt hat, zum einen, wir müssen disziplinierter sein, zum anderen, wir müssen auch im Penalty Killing besser werden und eben verhindern, dass die Dallas Stars dort an der Stelle dann immer wieder auch Powerplay-Tore erzielen können. Es gab eine Frage, ob denn das normal ist, dass die Dallas Stars immer so viele Powerplay-Tore im letzten Drittel erzielen, ob sie da mehr Strafen bekommen. Habe ich tatsächlich noch nicht weiter groß recherchiert, weil auch das natürlich immer so ein Problem ist. Wo findest du eine Abfragemöglichkeit dafür, Anzahl der Strafzeiten im letzten Drittel für Gegner der Dallas Stars? Ist natürlich relativ, also Powerplays für die Dallas Stars. Finde ich so, habe ich jetzt so erstmal nicht gefunden, kann ich nochmal nachschauen. Ich würde aber sagen, tendenziell werden die jetzt nicht wesentlich mehr Strafen im letzten Drittel haben, die Gegner der Dallas Stars. Ist dann einfach so, dass es natürlich auch Execution ist. Also wenn man zum Beispiel das Beispiel Colorado nimmt, das Spiel Nummer 7, da hatten die Fs ja auch ein Powerplay, also ich glaube vorm 1-2 oder vorm 2-2 oder vorm 2-3, hatte Colorado ja tatsächlich ein Überzahlspiel, wo dann Makar der Schläger bricht. Die Dallas Stars fahren nach vorne und aus dieser Situation entsteht dann eine Strafe für Makar. Dann geht es 4 gegen 4 weiter, dann gibt es Überzahl Dallas und die machen ein Tor. Also das ist jetzt ja nicht unbedingt so gewesen, dass dann nur die Fs Strafen bekommen haben und Dallas eben nicht. Glaube ich, ein Stück weit eher auch ein bisschen Zufall. Wie dem auch sei, wir gehen rein in Spiel Nummer 2. Natürlich die Edmonton Oilers bestrebt, sehr gut mit reinzukommen. Das gelingt ihnen auch. Erstmal können sie eine Strafe provozieren. Und das ist Mikael Granlund, der dann raus muss. Und Ryan Nugent-Hopkins macht im Powerplay das Tor. Ist, glaube ich, eine Deflection gewesen. 1:0 Führung nach etwas oder knapp unter 6 Minuten. Dann gelingt ihnen sogar auch ein Penalty-Kill. Das ist ja auch sehr wichtig für den Kopf auch, dass du da eben nicht noch wieder ein Powerplay-Tor kassierst. Zweite Drittel, Brad Kulak und Connor Brown legen relativ schnell nach. Quasi ein Doppelschlag, knapp über 1 Minute war da vorbei dann zwischen den beiden Toren, 2-0, 3-0, sehr, sehr souveräne Leistung, sehr gut insgesamt, Torchancen besser, Corsi-Wert besser für die Edmonton Oilers, richtig, richtig gutes Auswärtsspiel, Skinner mit einem super Save, wo er den noch mit dem Schläger unten von der Linie kratzt und es ist wieder dieses Jekyll und Dr. Hyde so ungefähr, dass er in dem einen Spiel super gut ist, in einem anderen Spiel ist er schlecht. Jetzt hatten wir wieder ein richtig, richtig gutes Spiel. Sie haben wenig Fehler gemacht vorne, außer einem großen, da kommen wir gleich noch mit zu. Und dementsprechend sehr souveräner, hochverdienter Auswärtssieg. Sie haben im Grunde das fortgesetzt, was sie in den ersten 40 Minuten angefangen hatten in Spiel Nummer 1, haben dann eben naja, auch da kommen wir gleich zu, keine dummen Strafen kassiert im letzten Drittel und sind damit dann auch verdient als Sieger vom Eis gegangen. Aus Sicht von Dallas musst du sagen, du hast extreme Probleme bei 5 gegen 5 weiterhin. Du hast da nicht wirklich was generiert ohne diese Powerplay-Tore in Spiel Nummer 1. Man muss schon sagen, aus Sicht von Dallas kannst du froh sein, dass du da mit 1-1 rausgehst aus der Geschichte. Es war übrigens letztes Jahr auch so, allerdings andere Reihenfolge. Letztes Jahr hatten die Oilers Spiel 1 gewonnen, Dallas Nummer 2. Jetzt ist es immer andersrum. Der Trend spricht ganz klar für Edmonton. Wir hatten ja auch vor dem ersten Spiel drüber gesprochen. Jetzt im Moment ist die Bilanz 9 Siege in den letzten, oder ich glaube sind es, was war es denn? Es waren 8 von 9, dann war es 8 von, also 9 von 11, 9 Siege in den letzten 11 Spielen. Also ist natürlich sehr, sehr gut, was die Edmonton Oilers da als Bilanz bisher haben. Und sie haben sich nicht rausbringen lassen, auch das vielleicht ein Unterschied. Im Gegensatz zu früher, dieses Spiel 1 haben sie einfach abgehakt, haben weitergemacht in dem Stil, der gut war in Spiel 1, die positiven Sachen mitgenommen, die negativen Sachen, die Fehler eingestellt. Und jetzt muss man schauen, was Dallas machen kann, wie Dallas darauf dann reagieren kann in Spiel Nummer 3. Es gibt zwei Dinge, die für Spiel Nummer 3 in der oder eigentlich drei Dinge, die für Spiel Nummer 3 in der Schwebe sind. Fangen wir mal mit dem ersten an. Könnte ein Thema werden. Meine Vermutung ist, erstmal taucht er irgendwie vielleicht in den Warm-ups auf, wird noch nicht spielen, also kann ich mir kaum vorstellen, dass er jetzt aus dem Nichts in Spiel Nummer 3 auftaucht. Aber natürlich wäre der Vorteil, Spiel Nummer 3, Spiel Nummer 4 sind zu Hause. Da kannst du eben dann sehr gut auch dann wählen, gegen wen du ihn spielen lässt, wie viel du ihn spielen lässt. Möglichkeit mit 7 Verteidigern zu spielen, gibt es ja dann auch entsprechend für die Edmonton Oilers, für Chris Knobloch. Also das wäre etwas, was ich mir vorstellen kann für die beiden Heimspiele. Dann gibt es bei Dallas eine Unbekannte. Hintz wurde verletzt in Spiel Nummer 2, komme ich gleich noch zu. Und da es natürlich wählen kann oder nicht. Er hat einen absolut dreckigen Slash bekommen von Darnell Nurse. War eine Situation, er gibt Nurse einen kleinen oder handelsüblichen Crosscheck. Dass der handelsüblich ist, kann man auch drüber diskutieren, aber ist halt so. Gibt ihm einen kleinen Crosscheck, fährt dann vor Nurse und Nurse reagiert damit, dass er ihm von oben nach unten quasi über dem Knie richtig schön einen drauf gibt. Weiß ich auch nicht, ob das eine Stelle ist, wo jetzt dann da im Prinzip auch die Protection nicht da ist bei Hintz. Für mich auf jeden Fall eine richtig dreckige Szene. Und was man da jetzt auch sagen muss, das ist dann eben das dritte Thema. Also erste Thema Ekholm, zweite Hintz für Spiel Nummer 3 und dann eben jetzt Darnell Nurse. Ich kann nicht verstehen, wie die Schiedsrichter da erstmal sich das Ganze anschauen und dann darauf kommen, in der Situation 2 Minuten zu geben. Da ist es auch so, dass die Regel sagt, Moment, die Regel sagt, eine große Strafe nach Entscheidung des Schiedsrichters und basierend auf der Härte des Kontaktes soll für den Spieler verhängt werden, der einen Slash, also einen Stockschlag gegenüber dem Gegner macht. Und wenn eine Verletzung auftritt, dann muss auf Basis dieser Regel ein Major Penalty, also eine große Strafe, verhängt werden. So, also ich glaube, es ist unstrittig, dass das ein harter Kontakt ist. Es ist unstrittig, dass das ein Kontakt ist, der nichts mit irgendwas im Spiel zu tun hat, weil in der Situation ist der Puck auch gar nicht in der Nähe. Also es ist einfach nur Positionierung vorm Tor. Das ist eine Situation, wo du nur dem Gegner wehtun willst, wo du nur den Gegner verletzen willst, so wie er es macht. Man könnte jetzt noch argumentieren, das, was Hintz macht, ist ja ähnlich. Der schiebt aber zumindest dadurch ja so ein bisschen Nurse weg. Das, was Nurse macht, ist nur darauf bedacht, den Gegner zu verletzen und ihm weh zu tun. Also will er ihn verletzen? Nein, er will ihm aber wehtun und dementsprechend nimmt er für mich eine Verletzung in Kauf. Nurse ist in dem Fall jemand, dem musst du da eine 5er geben, meine Meinung. Jetzt haben sie ihm keine 5er gegeben. Meine Meinung, mindestens 2 Spiele Sperre. Er ist ein Wiederholungstäter. Er hatte in dieser Saison eine Sperre und er müsste 2 Spiele jetzt meiner Meinung nach mindestens aus dem Verkehr gezogen werden. Was ich glaube, was passiert ist, er kriegt einfach nur eine Geldstrafe. Peter Bohr hat danach das gesagt, was leider Fakt ist. Er hat eine Frage beantwortet mit einer Frage. Also man hat ihn gefragt zu der Situation. Und dann hat er gesagt, naja, ich antworte mit einer Frage. Glaubt irgendjemand hier in diesem Raum, wenn das McDavid gewesen wäre, der da so vom Eis gegangen wäre, hätte es da keinen Major gegeben? So, natürlich hätte es eine große Strafe gegeben bei Connor McDavid. Ganz klare Sache, das ist wieder etwas, wo die Schiedsrichter ein grottenschlechtes Bild abgeben. weil ich ja auch die Gelegenheit habe, mir das anzugucken. Ich weiß nicht, wer da auf die Idee kommt, zu sagen, ja komm, wir geben ihm dafür nur 2, war nicht so schlimm. Also nochmal, absolut fieser Slash, oben aufs Knie, der Gegner ist verletzt, eindeutig verletzt, hast du ja auch gesehen, er wurde minutenlang behandelt, dann langsam vom Eis. Und das ist zum Beispiel auch eine Situation, wenn wir jetzt drüber reden, das war jetzt eben auch zum Beispiel die Frage, die Dallas Stars im letzten Drittel. Und sehr viele Dinge, die man positiv rausnehmen kann aus diesem Spiel für die Edmonton Oilers. Das da wäre eine Szene gewesen, da kann dieses Spiel auch nochmal kippen. Ganz einfach. Wenn wir uns auch anschauen, ich schaue jetzt nochmal drauf, falls sich hier dieser Game Report irgendwann mal öffnet von der NHL, wann die Strafe für Nurse war. Die war nach 3 Minuten und 46 im letzten Drittel. So, nehmen wir mal an, die Schiedsrichter sind welche, die das auch beruflich machen und Ahnung haben. Dann gibt es da 5 Minuten und dann hast du kurz nach Beginn des letzten Drittels 5 Minuten Überzahl für die Dallas Stars. Und nur nochmal zur Erinnerung, große Strafe heißt, egal wie oft sie treffen, es geht weiter bei 5 gegen 4. Und das ist für mich dann wieder etwas, wo ich sage, da haben die Schiedsrichter auf ein Spiel Einfluss genommen, weil sie einfach die falsche Entscheidung getroffen haben. Und das ist wieder so etwas, wo ich danach dann nichts von der NHL höre, wo man nachher wieder hört, ja, sie haben es genauso entschieden und aufgrund der Bilder und bla und blub und dies und jenes. Sorry, das ist einfach schlecht. Wir haben wieder Situationen, das ist halt, zieht sich halt für mich komplett auch wieder durch diese Playoffs durch. Am Anfang hieß es so, ja, wir haben, ich glaube, nach einer Woche oder so war das irgendwo zu lesen. Eigentlich bisher haben wir gar keine so strittigen Szenen gehabt. Wir hatten die Situation mit Winnipeg, mit dem Kick. Wir haben die Situation gehabt mit Bennett und Stolarz. Wir haben die Situation gehabt mit Jamie Benn und Scheifele. Wir haben jetzt diese Situation mit Nurse und Hintz. Und bisher sind so viele Entscheidungen davon dann auch immer falsch. Und es ist halt einfach, also was wir dieses Jahr noch nicht so richtig hatten, sind hier mit Torhüterbehinderungen und so weiter. Da haben wir bisher Glück gehabt, dass es keine Fehlentscheidung gab. Aber das ist für mich halt einfach wieder sehr, sehr schlecht, was da passiert ist. Ja, gut. Ansonsten, ganz klares Bild im Osten, Florida kurz vorm Finaleinzug für mich. Ich weiß nicht, wie Carolina aus der Nummer nochmal rauskommen soll. Und im Westen, Edmonton, das bessere Team über 2 Spiele. Die müssten eigentlich 2-0 führen. Aber sie haben halt die Tendenz, und das haben wir hier in Spiel 2 auch nochmal gesehen, sich quasi die Spiele teilweise selber mit kaputt zu machen. Dallas ansonsten sportlich gesehen relativ chancenlos. Da muss was passieren, auch wenn jetzt in Spiel 1 dann Leute getroffen haben. Sagan, Duchesne, alles ganz schön, aber du musst irgendwann auch mal bei 5 gegen 5 ein bisschen dominanter auftreten. Gelingt ihnen das nicht, geht es wahrscheinlich auch mit 3-1 für die Edmonton Oilers wieder zurück nach Dallas. Also ja, wird ganz spannend, das zu sehen. Und passt auf, denkt dran, am Sonntagabend, 21 Uhr, deutscher Zeit. Ich meine, die Kollegen von Sky werden das übertragen, würde mich wundern. Wenn nicht, gibt es Spiel Nummer 3, vielleicht ein vorentscheidendes Spiel, zwischen den Dallas Stars und dann dem Heimteam aus Edmonton. Meiner Meinung nach ohne Daniel Nurse. Vielleicht dann eben auch als Ersatz mit Ekholm. Auch das kann ja ein Faktor sein, der dann da so ein bisschen mit reinspielt. Spielt Nurse nicht, ist wahrscheinlich die Tendenz, Ekholm vielleicht doch einzusetzen, etwas größer. Muss man schauen. Auf jeden Fall wird das sicherlich eine sehr, sehr interessante und intensive Partie. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.